Unser heutiges Thema ist Selbstverantwortung und kritisches Denken als ein positiver Geisteszustand oder als eine positive innere Haltung. Wir haben das letzte Mal das Thema Achtsamkeit aus buddhistischer Sicht uns angeschaut und hatten dazu im Theravada-Buddhismus den wesentlichen Text uns angeschaut, das Satipatthana Sutta und die Struktur des Satipatthana Suttas, auch die einzelnen Übungen, die wir im 8-Wochen-Kurs gemacht haben, ein wenig zugeordnet zur Tradition. Es gab 4 Bereiche, dass das Satipatthana Sutta unterscheidet. Der eine Bereich war Achtsamkeit auf den Körper. Wenn ihr euch erinnert, gab es da die Atembetrachtung, was ihr ja schon kennt, die 4 Körperhaltungen, stehen, gehen, sitzen, liegen. Dann gab es alle möglichen Alltagshandlungen, wenn ihr euch erinnert. Im Kurs gibt es die Aufgabe, einmal pro Tag eine Handlung wach und bewusst durchzuführen. Dann gibt es in dieser Körperrubrik die Übung, sich der Bestandteile des Körpers bewusst zu werden. Von dieser Übung ist der Bodyscan abgeleitet. Der Bodyscan geht durch Körperregionen. Die klassische Übung nimmt auch Körperorgane mit rein. Das, was im MBSR-Kurs überhaupt nicht vorkommt, sind die Leichenfeldbetrachtungen. Das ist der eine Bereich Körper, der, finde ich, ganz gut im 8-Wochen-Kurs nach Jon Kabat-Zinn geübt wird. Der zweite Bereich im Satipatthana Sutta für das Thema Achtsamkeit ist Vedana, also die Betrachtung der, jetzt habe ich die optimale Übersetzung gefunden, der impulsiven Reaktionen. Viele übersetzen das mit Gefühl. Das ist so ein bisschen das Problem, dass was wir normalerweise in der Psychologie unter Gefühl verstehen, also Liebe, Hass, Neid, Eifersucht, Hochmut, wie auch immer wir diese Gefühle katalogisieren, haben mit dem Begriff Vedana überhaupt nichts zu tun. Mit Vedana ist wirklich gemeint, diese impulsive Reaktion, eine Erfahrung ist angenehm, eine Erfahrung ist unangenehm oder sie ist neutral. Das ist also was ganz anderes, als wie wir Gefühl definieren. Es ist wirklich dieser impulsive Augenblick, wo wir spontan spüren, das fühlt sich angenehm an, das fühlt sich unangenehm an oder das fühlt sich neutral an. Das meint Vedana. Der dritte Bereich sind Bewusstseinszustände. Da fallen klassischerweise also diese ganzen Aspekte drunter, wie ein gieriges Bewusstsein, ein freundliches Bewusstsein, ein hasserfülltes Bewusstsein, ein verwirrtes Bewusstsein, ein einsichtsvolles Bewusstsein, wie auch immer man die jetzt unterscheidet. Der entscheidende Punkt ist, sich im Alltag bewusst zu sein und darauf achten, zu sein, in welchem Bewusstseinszustand man sich momentan befindet. Das ist die Idee dabei. Das vierte Übungsfeld für Achtsamkeit im Satipatthana Sutta sind die Objekte des Bewusstseins, Dhamma. Manche übersetzen es aber auch als Konzepte der Lehre. Das kommt wahrscheinlich dem Begriff näher in diesem Zusammenhang. Wenn ihr euch erinnert, da waren so Konzepte drin wie die 4 edlen Wahrheiten, die 5 Skanda, die 7 Faktoren des Erwachens. Das sind alles so Konzepte und Raster, mit denen man die eigene Erfahrung katalogisieren kann und sich mit Hilfe dieser Konzepte einfach bewusster zu sein, was passiert da im Moment in meinem eigenen Geist. Ich würde gerne heute die 7 Faktoren des Erwachens nehmen. Das ist so eine Zusammenstellung von positiven Zuständen. Von diesen 7 Faktoren würde ich gerne heute auf einen Faktor fokussieren. Aber bevor ich auf diesen einen Faktor fokussiere, also das ist der Faktor der Untersuchung oder des Untersuchens, stelle ich kurz die anderen Faktoren vor. Also Bhujangas ist der Pali-Begriff, Faktoren des Erwachens. Einmal die Freude. Diese 7 Faktoren sind sowohl Pfad, das heißt Übungsfeld, also Zustände, die wir uns im Alltag immer wieder bewusst werden können oder wo wir unsere eigenen Ressourcen haben und uns dieser Ressourcen im Alltag bewusst sein können und manifestieren, als auch Ausdruck von Erwachen. Das heißt, wenn man erwacht ist, wenn man in sich ruht, dann manifestiert man den Zustand Freude. Es hat immer diese beiden Aspekte, also Pfad und Ziel. Wir haben jetzt hier den Aspekt der Achtsamkeit, wir haben den Aspekt der inneren Ruhe. Das sind eigentlich alles Dinge, die wir auch schon aus dem 8-Wochen-Kurs kennen. Wir haben hier den Aspekt der Gelassenheit, dann haben wir hier den Aspekt der Sammlung. Sammlung meint unterschiedliche Konzentrationszustände, Also auch hier innere Zustände von Ruhe und von Konzentration, von Wachheit. Und dann haben wir zwei interessante Zustände, die normalerweise gar nie so explizit genannt werden, die aber extrem spannend sind für die Alltagspraxis. Der eine ist Willenskraft, wobei wir den auch beim achtfachen Pfad haben. Das ist die Qualität des Geistes, die eines der Hauptthemen des Acht-Wochen-Kurses sind. Wie schaffe ich es, regelmäßig und zwar täglich meine Achtsamkeitsübungen zu machen? Oder auf Neudeutsch, wie überwinde ich meinen inneren Schweinehund? Das ist ein Thema, was uns immer wieder begegnen wird. Das hört meiner Erfahrung nach leider nie auf. Es ist leider nie so, dass es wirklich immer toll ist, jeden Tag, dass man aufwacht und schon freut, ah toll, heute kann ich wieder eine halbe Stunde meditieren und super und überhaupt. Es gibt natürlich auch solche Tage, aber aus meiner Erfahrung ist es eher jeden Tag sich dran erinnern und die Dinge einfach tun. Und es gibt Tage, wo es einfacher ist und es gibt Tage, wo es halt nicht so einfach fällt und man macht es halt trotzdem. Das meint Willenskraft. Im achtfachen Pfad gibt es den Begriff rechtes Bemühen oder rechte Anstrengung. Und das ist genau der gleiche Begriff. Der andere Begriff würde wahrscheinlich auch gut passen, Selbstdisziplin. Sich ein Ziel setzen und es einfach machen. Egal, ob es sich momentan angenehm anfühlt und man Lust hat oder nicht. Manche beschäftigt das den ganzen 8-Wochen-Kurs. Das heutige Thema ist Erforschen. Der Pali-Begriff dafür ist Dhamma Vicaya. Der Begriff setzt sich aus zwei Aspekten zusammen, einmal Dhamma und einmal Vicaya. Den Begriff Dhamma kennt ihr schon. Das ist nämlich der Begriff aus dem Satipatthana-Sutta. Der letzte Bereich, der wird auch Dhamma genannt. Der kann also sehr vielfältig übersetzt werden, dieser Begriff. Die bekannteste Übersetzung ist die Lehre des Buddha. Das heißt, der Buddha hat seinen Ansatz Dhamma genannt oder auf Sanskrit Dharma. Der Buddha selbst hat das nicht als einen Namen für seine Lehre gedacht, sondern er hat diesen Begriff gemeint, so wie er auch benutzt wird, als so wie die Dinge sind, eine Beschreibung von Realität. Erforschen bedeutet, die Dinge zu erforschen, wie sie passieren. Das meint diese Einstellung. Die Lehre des Buddha ist von seinem Selbstverständnis her die Beschreibung, wie unser eigener Geist funktioniert, wie Hindernisse es verhindern, dass wir unser Potenzial im Alltag manifestieren. Einfach die Prozesse zu beschreiben, wie wir uns selbst jeden Tag ein Bein stellen, beziehungsweise was wir tun können, um frei sein von Verwirrung, von Gier und von Aversion. Da hat er ein sehr naturgesetzliches Verständnis gehabt, ja, dass es bestimmte Spielregeln gibt, wie unser Geist funktioniert, wie Welt an sich funktioniert. Und sein Anspruch war, diese Spielregeln zu beschreiben. Und das meint Erforschen. Das Erforschen setzt aber eine bestimmte Haltung voraus. Und zwar, dass jeder Mensch das Potenzial hat, die Dinge, wie sie passieren, selbst erforschen zu können. Das heißt, wir brauchen keinen Überlehrer, der uns erklärt, wie die Dinge funktionieren und wir beten das nach, sondern jeder von uns hat die Fähigkeit, die Dinge zu erforschen, zu untersuchen und herauszufinden, wie der eigene Geist funktioniert. Insofern ist der Großteil der buddhistischen Praxis, zumindest in meinem Verständnis, ist ein Erforschen des eigenen Geistes. Also wie mache ich das denn im Alltag, wenn ich unangenehme Gefühle habe? Wie funktioniert denn das mit meinen Gewohnheitsmustern? Was kann ich denn tun, um ein bestimmtes Gewohnheitsmuster in einer konkreten Situation zu unterbrechen? Dann nützt euch nichts, wenn ich meine Weisheiten von mir gebe, sondern das müsst ihr ja alle in eurem eigenen Leben herausfinden, wie ihr das macht und was ihr tun könnt, damit es euch besser geht. Insofern kann ich euch immer wieder nur einladen, im eigenen Leben zu schauen, was kann ich da ändern, damit es mir besser geht? Was kann ich ändern, damit ich weniger gierig bin? Oder was steckt hinter meiner Gier? Oder was kann ich tun, damit ich weniger oft meinen Ärger ausagiere? Kann ich das frühzeitig unterbrechen? Gibt es bestimmte Situationen, in denen ich ärgerlich bin? All das gilt es für sich selbst herauszufinden. Insofern ist dieser Ansatz ein Ansatz, der erstmal ein absolutes Vertrauen in das Potenzial jeder einzelnen Person hat. Ich habe immer wieder in manchen Vorträgen die Bezüge zur griechisch-römischen Stoa. Die Stoa, wie die meisten griechischen Philosophien oder antiken Philosophien, den Schwerpunkt darauf hatten, charakterstarke Menschen zu kreieren oder die Menschen in ihrer Stärkung ihrer eigenen Charaktereigenschaften zu stärken. Das Ziel war, durch die Beschäftigung der Philosophie, dass man einfach gelassener mit den Alltagsschwierigkeiten umgehen kann, dass man einfach fitter wird im Umgang mit den eigenen Emotionen und mit den eigenen Hindernissen. Es gibt so eine Kurzzusammenfassung, was sich in unserer Geistesgeschichte mit dem Aufkommen des Christentums verändert hat. Man könnte die antiken philosophischen Ansätze zusammenfassen unter dem Begriff ich kann Dinge tun. Der Bruch von den antiken Philosophien zum Christentum könnte man so beschreiben: Beim Christentum war dann nicht mehr im Vordergrund ich kann, sondern dort war dann im Vordergrund du sollst. Das heißt, es ist eine Anpassungsideologie geworden. Es gibt ja interessante Bilder im Christentum, zum Beispiel das Bild des Hirten und der Schafe. Also es gibt einen Chef und die anderen laufen hinterher. Und das ist ja genau ein Bild, also eigentlich ein sehr autoritäres Bild. Und es ist offensichtlich in diesem Bild auch gar nicht involviert, dass die Schafe lernen sollen, auch Chef zu werden. Nee, die bleiben Schafe. Ja, die sind per Definition Schafe und es gibt halt einen Chef, das ist der Hirte. Aus der Perspektive von Foucault ist das eine Qualitätsverschiebung. Der Buddhismus, das ist ja meine These, ist eine der wenigen überlebenden antiken Weisheitsphilosophien. Und hat genau wie auch bei uns in der griechisch-römischen Philosophie diesen Aspekt des Selbstvertrauens in den Einzelnen, in seine Kompetenzen, in seine Stärke mit drin. Und das drückt sich einmal in diesem Aspekt des Erforschens aus und das drückt sich auch in einer Geschichte aus, die ich immer wieder gerne zitiere. Das ist die Kalamea-Sutta. Dieser Text handelt von dem Buddha. Er ist ja immer von Dorf zu Dorf gewandert und irgendwann kam er in das Dorf der Kalamea, ist dort ganz nett begrüßt worden und der Älteste hat dann als eine Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen, hat ihn dann gefragt: Wir haben ein kleines Problem hier im Dorf. Offensichtlich liegen wir an so einer Hauptguru-Straße. Alle zwei Tage kommt irgendein spiritueller Lehrer bei uns vorbei und die sind natürlich alle erleuchtet. Und das Problem ist nur, dass jeder was anderes erzählt. Wir sind einfache Bauern. Wir wissen nicht wirklich, wonach sollen wir uns denn jetzt richten. Jeder erzählt was anderes und jeder sagt, er erzählt die Wahrheit. Jetzt kommst du und erzählst wieder was anderes und sagst auch, das ist jetzt das, was die Wahrheit ist. Das Interessante, was der Buddha diesen Kalamea, so hießen die Leute da in dem Dorf, gesagt hat, möchte ich gerne wörtlich vorlesen. Erstmal sagt er, ihr habt natürlich recht. Zu Recht seid ihr verunsichert und im Zweifel, Kalamea. Und dann gibt er ihnen folgenden Ratschlag. Geht nicht nach mündlich überlieferter Tradition, nicht nach religiöser Übertragungslinie, nicht nach Alltagsmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach logischen Schlussfolgerungen, nicht nach rationalen Argumentationen, nicht nach erdachten Theorien, nicht nach bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Charisma eines Redners und auch nicht danach, weil ihr denkt, dieser Asket ist mein spiritueller Lehrer. Wenn ihr, Kalamea, selbst erkennt, dass ein im Bewusstsein auftauchendes Phänomen nicht heilsam ist, sondern verwerflich, wird von spirituell entwickelten Menschen abgelehnt. Wenn man aus ihm heraus handelt, führt es zu Verletzung und Leid. Dann, Kalamea, solltet ihr es aufgeben. Die gleiche Formulierung gibt es auch noch im Positiven. Also wenn ihr merkt, dass ein Phänomen Positives produziert, euch gut tut und dem Rest der Welt gut tut, dann ist das ein Argument dafür, es zu tun. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es hier um die Selbstverantwortung jedes Einzelnen geht und um das Selbstvertrauen in jeden Einzelnen. Das heißt, jeder hat das Potenzial, selbst herauszufinden, was ist für mich heilsam und selbst herauszufinden, was ist für andere heilsam. Und das hat er immerhin, also Pi mal Daumen, vor 2.500 Jahren gesagt. Und ich finde, im Kontrast zur Schäfchentheologie, das ist immer noch sehr aktuell. Das ist der eine Aspekt, der mit diesem Aspekt des Erforschens zusammenhängt. Der Jon Kabat-Zinn nennt diesen Aspekt Inquiring. Sein ganzer Kurs ist auf dieses System aufgebaut. Er nennt es Inquiring, Erforschen, Untersuchen. Und lädt alle Teilnehmer ein, dass sie einfach eingeladen sind, gemeinsam und für sich selbst zu erforschen, wie sie sich das Leben unnötigerweise schwer machen und was sie tun können, damit sich das ins Positive ändert. Das ist in meinem Verständnis die Basis des 8-Wochen-Kurses unter spezifischen Ansatzes von Jon Kabat-Zinn. Und man sieht hier die Parallelen oder die Grundlagen innerhalb des Buddhismus, des buddhistischen Verständnisses. Der eine Aspekt des Erforschens ist die Selbstverantwortung und das Selbstvertrauen in sich. Der andere Aspekt ist die Offenheit. Und das führt mich jetzt zum Zen-Buddhismus. Und zwar zu Shunryu Suzuki, also einem japanischen Zen-Meister, der in den 60er Jahren nach Amerika gekommen ist und in Los Angeles ein Stadtzentrum gegründet hat und auf dem Land ein Kloster, ein buddhistisches. Das, was von ihm am bekanntesten ist, ist seine Definition des Ziels von Zen. Er formuliert das Ziel des Zen als Anfängergeist. Das heißt, dass wir in jedem Augenblick so offen sein sollten für das, was im Moment passiert, und zwar in uns als auch in der Situation, so wie ein Anfänger, so wie jemand, der vollkommen neu in dieser Situation ist. Wahrnehmen, wann wir verengen. Wahrnehmen, wann wir glauben, etwas verstanden zu haben. Er sagt, im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten gibt es nur wenige. Von Augenblick zu Augenblick ist das immer wieder eine Einladung, wirklich wach und präsent im Moment zu sein und zu schauen, was hier gerade passiert. Wenn wir mit Menschen kommunizieren und reden, immer wieder schauen, wann sind wir jetzt eingeengt von unseren Vorstellungen, von unseren Ideen, was meint er denn, oder von unseren Ideen, was könnte ihm denn helfen und so. Und dann wieder einen Schritt zurückgehen und versuchen, wieder weit und offen zu werden und wirklich zu schauen, was ist da im Moment wirklich aktuell und nicht, was glaube ich oder welche Erwartungen habe ich oder diese ganzen Dinge. Ein Aspekt der Offenheit ist der Aspekt des Einsseins. Wenn ich vollkommen offen bin in der Situation, also mit der anderen Person oder in einer Situation, dann bin ich in dem Moment eins. Wenn ich vollkommen offen einem Vogel zuhöre, dann bin ich mit dem Vogel oder mit seinem Piepsen in dem Moment, wo ich nur das Piepsen höre, bin ich der Ton, bin ich eins mit dem, was ich höre. Sobald mein Denken wieder anfängt anzuspringen und zu denken, ah, was für ein schöner Vogel und das ist aber nett und überhaupt, bin ich wieder in der Dualität und bin ich sozusagen wieder draußen in der Erfahrung und denke über den Vogel nach, aber bin nicht mehr im Hören, bin ich mehr 100% da. Und insofern ist das auch immer wieder eine Einladung in jeder Situation, wirklich eins zu sein mit dem, was im Moment gerade passiert. Und wahrzunehmen, wann enge ich wieder ein, wann gehe ich wieder zurück in meine dualistische Sichtweise der Welt. Was auch in Ordnung ist. Ja, wir pendeln in der Regel immer hin und her. Ein Lehrer, Sogyal Rinpoche, also ein tibetischer Lehrer, der hat diesen Pendelprozess zwischen Einssein mit der Welt und wieder verengen beschrieben als diese automatischen Schiebetüren an Flughäfen. Man geht sozusagen auf diese Schiebetür zu und sie geht auf. Dann geht man wieder zurück und dann geht sie wieder zu. Das Bild von Sogyal Rinpoche war eine Schiebetür am Flughafen. Er ist ja seinerzeit sehr viel gereist. Als ich ihn kennengelernt habe, vor 20 Jahren war das Pi mal Daumen. Also war er auf viele Konferenzen und auf vielen Flughäfen offensichtlich. Er hat gesagt, du gehst hin, Tür geht auf und in dem Moment bist du eins mit der Welt. Ja? Und dann gehst du wieder zurück und dann geht es wieder zu. Dann gehst du wieder auf, hin und du bist eins. Und das Training besteht darin, so oft hin und her zu gehen, bis dieser Mechanismus dieser Schiebetür kaputt ist und sie einfach offen bleibt. Wir können jeden Augenblick nutzen, um wirklich präsent, wach da zu sein. Hier kommt noch mein Zitat von Dogen. Es beschreibt nochmal diesen gesamten Prozess. Den Buddha-Weg ergründen heißt sich selbst ergründen. Und da beginnen wir in der Regel. Wir setzen uns hin, weil wir persönliche Probleme oder Schwierigkeiten haben. Weil wir merken, das Leben ist nicht ganz so rund wie gedacht. Oder wir wünschen uns Verbesserung. Das ist erstmal so unsere Einstiegsmotivation. Und das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Im Modell der vier edlen Wahrheiten ist das die erste Wahrheit. Da beginnen wir. Sich selbst ergründen heißt, sich selbst zu vergessen. Das ist jetzt ein interessanter Fakt. Also wenn wir in uns hineinschauen, gibt es einen Punkt, wo wir irgendwann wirklich mit dem Ton des Vogels eins sind. Wo wir aus diesem dualistischen Denken, also aus unserem Radl permanent irgendwelche Gedanken zu produzieren, die Gedanken weiter produziert werden, wir einfach wach und präsent im Moment sind. Mit Gedanken. Oder manchmal auch ohne, aber die Gedanken sind nicht das Problem, sondern die Präsenz ist der Aspekt. Sich selbst vergessen heißt, eins mit den 10.000 Dingen zu sein. Eins mit den 10.000 Dingen sein heißt, Körper und Geist von uns selbst und Körper und Geist der Welt von uns fallen zu lassen. Und Körper und Geist ist ein Synonym für dualistisches Denken. dass wir in jedem Augenblick, nicht nur während der Meditation, sondern auch im Alltag üben können, eins mit den Dingen zu sein. Zum Abschluss möchte ich ein weiteres meiner Lieblingszitate bringen von Bernie Glassman, einem amerikanischen Zen-Meister. Der hat den Buddhismus in drei Aspekte zusammengefasst. Der erste Aspekt ist Openness, das ist der Anfängergeist. Offen für die eigenen Erfahrungen zu sein, offen für die Welt zu sein, offen für den Augenblick zu sein, wie er gerade im Moment passiert. Der zweite Aspekt ist Bearing Witness, die Fähigkeit, Dinge so wahrzunehmen, wie sie halt im Moment gerade passieren, ohne mich mit den Inhalten zu identifizieren. Ich merke, wenn ein Gedanke auftaucht, dass ein Gedanke aufgetaucht ist, dass es ein Gedanke ist. Ich muss mich nicht damit identifizieren. Ich muss ihn auch nicht kontrollieren. Ich merke, wenn ein Gefühl da ist, da ist ein Gefühl da. Und ich bin präsent mit dem jeweilig auftauchenden Phänomen. Das meint Bearing Witness. Der dritte Aspekt ist Loving Action. Das heißt liebevolles Handeln. Und das bedeutet, diese Erfahrungen, die ich während der Meditation mache, in meinem Alltag umsetzen. Im liebevollen Umgang mit mir selbst und im liebevollen Umgang mit dem Rest der Welt. Danke.